Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Tets oder Lukas und Julian.
Hallo, guten Tag.
Unsere letzte Aufnahmesession ist so ungefähr 4 Wochen her. Ich habe das vermisst.
Ja, hast du?
Hab ich.
Das freut mich ja, aber, dass du mich vermisst hast oder nur die Aufnahmesession.
War ein bisschen stressig, aber ja, jetzt freue ich mich wieder mit Julian und mit euch über Anime zu reden und damit direkt in die News, oder?
Ja, also das Erste, was wir haben, wird eigentlich auch erst wieder am Ende der Folge relevant, aber das können wir jetzt schon reinbringen. Und zwar wurde Astra Lost in Space lizenziert. Ist ja letztes Jahr in der Herbstseason gelaufen.
Ja.
Stimmt das?
Meine?
Nee, Sommer.
Sicher?
Ich glaube jetzt Sommer.
Ja, Sommer.
Ha, genau. Und das haben wir ja die ganze Zeit in unserer nicht lizenzierten Anime, stand der deutschen Lizenzierungslandschaft, mit drin.
Ja, das war auch eine der Sachen, wo man sich wirklich gefragt hat, hey, warum wurde das nicht lizenziert?
Ja.
Bekanntes Studio, großer Titel, super beliebt in Japan und Amerika. Okay.
Gut, jetzt ist es ja zumindest lizenziert. Und zwar auch noch von Leonine. Oder Leonine.
Von Universum.
Ja, Universum Anime. Leonine.
Gib mir ein bisschen Zeit, mich an den Namen zu gewöhnen, okay?
Ja, das heißt, wird wahrscheinlich dann auch, wenn es dann auf Blu-ray irgendwann erschienen ist, auch, denke ich mal, auf Netflix zweitverwertet oder so.
Ja,
und was dafür.
Was ja nicht verkehrt ist.
Für so eine Binge-Session ist es ja echt gut, weil es ja komplett abgeschlossen ist. Kann man sich ja gerne versuchen, nochmal anzuhören, wo wir mal drüber geredet haben, welche Folge das auch immer war.
Ja, wahrscheinlich in der Abschlussfolge zur Sommerseason 2019. Da werden wir relativ detailliert drüber geredet haben. Ja, dann was dir nochmal besonders am Herzen lag.
Genau, denn die Funding-Campaign für, das heißt Animator Dormitory, wurde gestartet. Das ist so eine No-Profit-Organisation, die sich für Animator in Japan einsetzt, speziell für Animator, die erst anfangen, weil, wie wir alle wissen, Animator verdienen nicht so viel und Leute, die gerade erst anfangen, verdienen eigentlich gar nichts. Und sie versuchen zumindest
$2 pro Frame, das ist.
Ja, das glaube ich sogar teilweise vielleicht, ich weiß nicht. Und das heißt, versuchen dann die Zeit zu überbrücken, wo Rookies erst anfangen und dann sich irgendwann so hochgearbeitet haben, dass sie auch ein einigermaßen lebenswertes Gehalt verdienen. Und daher ist jetzt die Kampagne gestartet, also Animator Dormitory 2020 muss man halt anschauen. Da sind sie gerade bei im Moment irgendwie $1,300. Man kann sich auch auf YouTube anschauen, den Animator Dormitory Channel, das ist jetzt dieses Jahr neu. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Da haben sie sich so eine Kunstfigur ausgedacht, die dann so ein bisschen Geschichten erzählt von Animatoren, die halt in dieser Dormitory drin waren. Und genau, das finde ich eigentlich eine gute Sache, weil man hat ja oft oder fragt sich, wie man irgendwie die Leute unterstützen kann, die Künstler, die für Anime zuständig sind. Und es ist so eine der wenigen Sachen, wo man im Westen mal so direkt, sage ich mal, irgendwas investieren kann. Und ja, darum wollte ich es kurz mal gesagt haben. Ich weiß nicht, ob wir verlinken werden oder nicht. Müssen wir mal gucken. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber okay, genau.
So, aber apropos aus dem Westen investieren. Crunchyroll hat einige Originals angekündigt.
Beziehungsweise Originals, weiß ich nicht gar nicht, haben sie jetzt für Spice damals ist auch Crunchyroll Original genannt. Weil für mich ist es jetzt so ein bisschen neue Bezeichnung oder
ja,
hervorstehender.
Die Bezeichnung ist tatsächlich relativ neu. Crunchyroll hat ja einige Sachen auch vorher schon so stark finanziert, dass dann auch schön eine Crunchyroll Pre-Roll, also so eine Crunchyroll Pre-Roll, ganz komisch, dass vorher eben nochmal so eine Binde kam, hey, hier Crunchyroll Content. Aber ja, ich glaube, dieser Name Crunchyroll Original ist jetzt neu.
Ja, zumindest also, von den Sachen, die man auch hier drauf hat, hat mich Inspector so ein bisschen gewundert, dass sie das damit reinnehmen.
Ja.
Es wirkt zumindest so ein bisschen wie die ganzen Netflix-Original-Sachen jetzt. Yeah, sind
so ja, so halb nicht. Original sind.
Und heißt es jetzt, dass alle Crunchyroll-Sachen, die, wo sie irgendwie im Produktionskomitee waren, sind sie jetzt Original oder nicht? Was heißt es jetzt? Das ist genauso wie bei Netflix-Original, dass es jetzt ein bisschen verwirrend ist.
Aber vor allem so ein bisschen sehr lockerer Begriff.
Ja, genau, darum. Aber zumindest von den Sachen, die halt dabei sind, da hatten wir schon einmal gesagt, dass sie jetzt mit Webtoon zusammenarbeiten.
Mit Tower of God und Nobles.
Genau, und da ist jetzt noch eins dazugekommen.
Wie Manhwa, ne?
Manhwa, ja. Manhwa. Du kannst auch gerne nochmal deine Schwester fragen.
ja.
Und dann von den ganzen meisten anderen Sachen weiß ich jetzt nicht, kann man jetzt glaube ich auch noch nicht so viel sagen.
Ja, nennenswert ist halt vielleicht High Guardian Spice, was ja letztes Jahr so ein bisschen Shitstorm hatte.
Ja,
und wo ich so halb nachvollziehen kann, da möchte ich jetzt nicht so.
Aber die meisten anderen Sachen weiß man jetzt noch nicht so. Ja, also die Webtoon-Sachen sind cool, Inspector ist halt, finde ich, einfach ein bisschen weird, dass es so dabei ist, aber okay. Und beim Rest müssen wir mal gucken. Sieht auf jeden Fall auch ein bisschen, sage ich mal, vom Artstyle her nicht, was mich ja manchmal so langweilt, dass Anime zum Beispiel jetzt Inspector vielleicht geht auch so ein bisschen rein, dass sie alle gleich aussehen. Wenn man sich jetzt so zumindest die Visuals so anguckt, sehen ja schon alle sehr unterschiedlich aus. Und das finde ich eigentlich ganz nett dann.
Klar.
Dass sie sich damit versuchen, irgendwie abzugrenzen.
Vor allem The God of High School hat ein super cooles Visual, finde ich, von dem, was ich hier gerade sehe. Okay. Dann lass uns.
So, jetzt zum nächsten. Da kann ich mich ganz kurz auslassen. Und zwar, ich habe ja schon gemeckert damals, als bei Wakanim und Anime On Demand gesagt wurde: Okay, One Piece ist jetzt bei euch. Gut, aber was ist jetzt mit den scheiß anderen Folgen, die man als legaler Nicht-Pirat einfach nicht schauen kann? Das heißt, man kann jetzt nur Simulcast schauen bei den aktuellen Folgen, die man ja nicht gucken kann, weil man noch nicht als legaler Typ alles sehen konnte. Und da habe ich auch schon gedacht, wieso seid ihr so dumm und bringt nicht die alten Folgen? Und jetzt, wenn schon mal, jetzt kommt One Piece zu Crunchyroll mit auch, zumindest versuchen sie, alle Folgen hochzuladen.
Ja, man muss halt auch sagen, wer aktuell in Deutschland One Piece legal gucken möchte, der ist schon mal so ein paar tausend Euro los. Weil,
dann bist du ja noch nicht mal vollständig, weil sie sind noch nicht so weit.
Genau. Weil die CDs und so weiter sind alle super teuer, vor allem die, die nicht mehr in Print sind, also die nicht mehr hergestellt werden. Die sind ja nochmal ein gutes Stück teurer. Und da muss man bedenken, dass 900 Folgen in so DVD-Sachen bis zu 7 Folgen, hast du schon mal 100 DVDs irgendwie und die kosten alle 30 Euro Minimum.
Ja.
Da bist du ganz schnell ganz schön viel Geld los. Und deswegen freue ich mich, dass das möglichst in nächster Zeit möglichst komplett auf einem legalen Streaming-Service verfügbar sein wird.
Da muss man nämlich sagen, es sind ja noch nicht jetzt wirklich alle Folgen hochgeladen, sondern der aktuelle Arc ist komplett jetzt, auch die alten Folgen. Und ist noch ein Arc davor, bis jetzt so vollständig online? Ich glaube noch nicht, ne?
Kenne mich nicht
so. Aber gut, es wurde zumindest so gesagt, dass es komplett dann alles zur Verfügung stehen soll. Ist jetzt noch nicht.
Also im Moment steht zur Verfügung die Folgen 892 bis aktuell.
Okay, ich glaube, es ist der aktuelle Arc da.
Ja, und Crunchyroll ist aber immerhin schon so weit, dass für alle anderen Arcs so Tabs angelegt wurden.
Ja, okay.
Also ich nehme mal an, dass die Episoden im Laufe der Zeit dann doch dazu stoßen.
Ja.
Und das finde ich auch echt gut, weil Crunchyroll ist eigentlich ein ziemlich gutes Angebot, zieht aber so die Leute, die von den früheren RTL 2 Sachen so noch weiter im Bereich Anime unterwegs sind, die Naruto gucken, die Dragon Ball gucken, die One Piece gucken, die hat Crunchyroll halt bis jetzt in Deutschland noch gar nicht so wirklich angesprochen. Gut, Naruto ist da, aber für... Wenn du dich nur für Naruto und One Piece interessierst und dann siehst du so einen Bezahlservice, der nur Naruto hat, dann denkst du dir, ja gut, dann bleibe ich bei den ganzen Piratenangeboten, die ich schon die ganze Zeit genutzt habe.
Dann muss man jetzt auch gucken wegen Anime On Demand, weil es jetzt zu Crunchyroll gehört, ob irgendwann auch My Hero Academia dann jetzt denen gehören.
Mhm.
Also ob das dann irgendwann mal auf Crunchyroll kommt. Ja. Auf jeden Fall muss ich echt sagen, ich war wirklich damals, als die News kam, schon leicht pisst, weil ich echt einfach nicht glauben konnte. Ich habe gehofft, dass es wirklich dann nur daran liegt, dass vielleicht irgendwelche Verträge noch im Hintergrund, dass die Disc-Hersteller gesagt haben, ja, irgendwie so und so viele Jahre habt ihr und dann kommt es auf keinen Streaming-Service vollständig oder so. Weil das war schon so ein Schlag fürs ins Gesicht für Leute, die es eigentlich legal gucken wollten.
Ich finde es auch ein bisschen, als Disc-Hersteller hat man da 1999 schon gesagt, ja, wenn wir das jetzt als Disc nehmen, dann dürft ihr das aber 20 Jahre nicht als Online-Stream anbieten.
Nee, ich glaube, das wurde ja immer wieder, weil es hat ja immer gedauert, bis dann eine neue Arc kommt, dann 2-3 Jahre und dann kamen jetzt erst wieder neue Sachen. Darum habe ich halt gehofft, weil es halt schon einfach so, ja, toll, ihr legalen Leute, ihr könnt es trotzdem nicht gucken, weil ihr einfach den Rest noch nicht schauen konntet, legal in Deutschland. Ja,
wie gesagt, das ist halt einfach, für Leute, die One Piece legal schauen wollen, ist in Deutschland, du bist, wie heißt danach, pleite, du kannst dir ein Haus kaufen.
Bis heute.
Du kannst dir halt ein Haus kaufen von dem, was du für alle DVDs von One Piece ausgeben müsstest.
Ja, Mann.
Deswegen verstehe ich durchaus, dass gerade bei so Sachen wie One Piece die Leute auf Piratenseiten sich tummeln. Ja, genau. Dann lass uns mal weitermachen. Wir haben gerade über Crunchyroll schon geredet, aber Netflix hat ja auch wieder neue Sachen hinzugefügt. Und zwar, zuerst die Zusammenarbeit mit weiteren
japanischen Creators.
Hast du es
gesagt. Wer ist da dabei?
Ja, da sind...
Ich glaube, die meisten Leute kennen es nicht. Höchstens, die, das sieht man hier, wird auch immer schön genannt, die Autorenkuppel Clamp. Das sind die fürs Character Design, unter anderem bei Cardcaptor Sakura. Und ich glaube auch für Code Geass. Bin mir aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie da nur mitgeholfen haben oder komplett dafür verantwortlich waren.
Ich schaue hier gerade nochmal, da ist jetzt nicht wirklich ein Name dabei, der so in Deutschland super bekannt ist. Ja,
der eine ist noch zumindest, glaube ich, war das der Scriptwriter für Psychopass 2 und 3, weiß jetzt auch nicht gerade,
ja, so super ist. Ja, Psychopass 2,
ja.
Naja, immerhin Netflix arbeitet in die Richtung, von mir aus sehr gerne, freut mich.
Die wichtige Nachricht ist, dass am 2.4. endlich der Side-Story-Film von Violet Evergarden zu erscheinen scheint. Also es gibt da so einen Eintrag, da muss man ja mal gucken, aber es scheint so zu sein.
Der lief ja auch schon im Kino bei uns.
Ja, da bin ich jetzt ganz froh, dass er dann auch auf Netflix kommt, dann muss ich mir das nicht geben, diese Scheißpolitik, dass ich nur auf Deutsch gucken kann, was soll das? Oder auf die Animagic kommen.
Das war ja unser großes Problem, dass der hier nur auf Deutsch lief und auch eher selten. Und ich muss schon sagen, durch das, dass die Kinotickets immer Spezialvorstellungen sind, wenn irgendein Anime-Film ins Kino kommt, dann möchte ich es dann bitte auch so gucken, wie ich es gucken möchte und nicht dann auf Deutsch.
wenn es halt möglich wäre.
Mir wäre es relativ egal gewesen, aber Violet Evergarden habe ich halt auf Japanisch angefangen zu gucken, dann zwischendrin Stimmenwechsel. Ist schwierig.
Ja, Mann.
Deswegen würde ich das da tatsächlich auch einfach lieber mit japanischer Synchronisation schauen. Und bei dir ist es ja sowieso so, dass du es immer auf Japanisch schauen möchtest.
Da werden wir gleich noch dazu kommen, ja.
wie gesagt, mir ist das da, ich bin da eher flexibel.
Okay.
Netflix
März hatten wir schon ein bisschen was angekündigt vor 4 Wochen, dann theoretisch vor 2 Wochen. Was ich jetzt noch sagen will, weil ab dem jetzigen Zeitpunkt, wo ihr die Folge guckt, gibt es auch schon Beastars auf Netflix und guckt euch bitte Beastars an. Der ist richtig, 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 richtig gut. Also wirklich gut. Und wir werden wahrscheinlich auch deine nächste Folge besprechen.
Ja, entsprechend werde ich mir das auch anschauen. Und was für viele Leute wahrscheinlich noch spannend sein könnte, sind wieder Ghibli-Filme sind dazugekommen neu.
Die werden wir jetzt nicht, die 7 Stück aufzählen.
Nee, werden wir nicht aufzählen. Und natürlich, JoJo's Bizarre Adventure ist seit 1. März verfügbar.
Ja, das hatten wir letztes Mal genau schon gesagt.
Hatten wir gesagt.
Aber jetzt wissen wir auch, welche Teile dabei sind.
Ja, genau. Und zwar Part 1 bis Part 3. Also die erste Staffel und theoretisch die zweite und dritte Staffel. Das ist ein bisschen komplizierter, aber kann man sich einfach so anschauen, wie es auf Netflix präsentiert wird. Und ja, von daher passt das. Dann Beastars hattest du schon gesagt, es gibt natürlich auch die so Semi-Anime-Sachen, Castlevania und Castlevania.
dann ist die meisten Sachen sind davon eher so, glaube ich, die nicht einen interessiert, als manche Altered Carbon oder so.
Man muss halt, was vielleicht noch relevant ist, wo wir schon über One Piece geredet haben, ist, dass Naruto Shippuden Staffel 1 bis 10 dann auch am 31. März auf Netflix sein wird.
Nach den ewigen Monaten und Fragen. Ja. Hey, wann kommt es jetzt endlich mal?
Wo man dazu sagen muss, dass es bei Crunchyroll schon ein bisschen länger ist.
Das ist
auf jeden aber Fall. Ich finde es auch sehr gut, dass mittlerweile gerade so richtig große Angebote, so Essential-Angebote auf mehreren Streaming-Services landen. Finde ich gut. So.
Ja,
jetzt kommen wir zu dem. Die Stimme ein. Oh Gott.
Jetzt kommt zu dem, was ich gemeint habe. Jetzt kommen wir noch zu mehr Kinoterminen, denn die Kasee Anime Nights Termine für das nächste Halbjahr, ich glaube vorher war irgendwie bis zum März, April, stehen jetzt offen und da ist ja meine Kritik daran, dass Kasee ihre Filme immer nur mit Deutsch, mit deutscher Synchro ins Kino bringt und für mich, sie haben zum Beispiel jetzt Yuasa's Ride Your Wave. Ja. Und das hätte ich schon gerne gesehen, aber werde ich jetzt halt nicht ins Kino gehen.
Dragon Dentist hätte ich auch sehr gerne gesehen.
Das habe ich davon und hatte ich noch nicht gehört, bis ich jetzt da gelesen habe, dass sie es haben. Ach so, aber da, okay. Habe ich mir da auch kurz angeguckt, aber okay. Dann, es wurde ja verschoben, Kasse-san und Morning Glories, ist jetzt ein Double-Feature mit Fragtime, was beides ja Yuri-Anime sehen, hätte ich zumindest ersteres auch gerne geguckt, was aber alles natürlich daran scheitert, dass es auf Deutsch ist.
Double-Feature würde ich so Sachen halt auch nicht unbedingt gerne gucken, wenn es nicht direkt
die sind doch alle nur eine Stunde
circa. Ist. Ja, okay, gut. Dann.
Warum? Das sind ja nur größere OVAs, die beiden.
Ach ja, da werden wir wahrscheinlich irgendwie nochmal anders dazu kommen, dass wir über die Filme sprechen.
Aber Yuasa's Ride Your Wave regt mich halt voll auf.
Ja, natürlich.
Und auch, was war jetzt noch, was, glaube ich, demnächst kam? Weiß ich gar nicht mehr, was dann. Wir werden später auch nochmal über einen Film reden dann, aber das ist auf jeden Fall die Sache.
Ja, naja. Achso, was vielleicht auch noch für einige Leute interessant ist, ist, dass der einer der Detective Conan-Filme anläuft. Ich weiß jetzt nicht, welcher genau.
Das ist immer dann der aktuelle,
Ist das immer der aktuelle?
Ja, dann das kommt ungefähr hin, weil ich glaube, die kommen noch immer...
Stahlblaue Faust.
Ja, wann kommt immer, wann ist die Golden Week nochmal?
Ich habe keine.
Ich glaube, im Sommer.
Achso, die Golden Week, die ist im Anfang April? Nee, ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall, okay, 30. Juni ist auf jeden Fall nach der Golden Week, halt, das ist der aktuelle Film dann immer.
Okay,
weil es kommt ja in der Golden Week immer gekonnt Film, damit sie schön alle Rekorde brechen und einfach der erfolgreichste japanische Film im Jahr wird.
Ja, kann man mal machen. Oder jedes Jahr.
Ja.
Aber ein Kinotermin, der dir sehr viel besser gefällt.
Ja, Mann. Heaven's Feel 3. Im Juni 2020. Obwohl die verdammten Amerikaner schaffen es im Mai. Was soll denn das? Und zwar nicht mal Anfang Juni, sondern Ende Juni. Bei uns 28. Juni sogar.
Man muss fairerweise dazu sagen, dass wir die anderen beiden, die ersten beiden Teile der Heaven's Feel Trilogie weit vor den Amis hatten.
Ja. Und man muss auch sagen, dass es wahrscheinlich ganz gut ist, weil wir wissen ja nicht, wie die Kinosituation jetzt in den nächsten 2 Monaten ausschauen wird.
Ja.
Müssen wir mal gucken, ne? Mit Menschenmengen. Auf jeden Fall halt 20. bis 28. den genauen Termin für eure Stadt müsst ihr halt anschauen. Und es gibt halt wirklich, das ist doch perfekt, das könnt ihr nochmal Kasee sich anschauen. Es gibt entweder ein Triple Feature auf Deutsch oder OMU oder Einzelvorstellungskarten für Deutsch oder OMU. Und ja. Da würde ich auch immer mal sagen, es gibt theoretisch sogar VIP-Tickets, so wie beim Akiba Pass Festival.
Ja.
Aber ob man das will?
Nicht unbedingt.
Zumindest mal, ich werde an dem Tag mal schauen, was die Leute für Goodies bekommen haben.
Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass, es ist ja freie Platzwahl, ich hoffe, dass sie den Kinosaal nicht oversellen. Das kann durchaus passieren.
Das machen, was? Wie soll es denn passieren? Die haben doch die Karten.
Ja, die Sache ist ja, sowas wie Airlines oversellen ja auch ihre Flüge. Ich sag's
Nein, das machen
ich
die sag's nicht.
Nur. Redest außerdem hat so ein Kino, was weiß ich, 250 Plätze, aber da sind auch die ganz vorne vor der Leinwand mit eingerechnet.
Ja, das
Ich sag's nur.
Ja, stell dir mal, kannst du dir doch dir vorstellen, wie es mal war bei Heaven's Feel 1 und 2, wie voll?
Da richtig
war,
glaub ich, voll.
Ja, aber nicht komplett voll, oder? Und das war, glaube ich, denke ich mal, sogar ein besserer Termin.
Ah, ich weiß nicht.
Ist eigentlich der 28. ist ein Sonntag, oder? Das ist ein Wochenende beides. Okay, ich habe mich eben gerade gefragt, warte.
Die Sache ist, schauen wir dann den dritten Film mit den Leuten, die das im Triple Feature schauen? Ist derselbe Termin, oder?
Ja, genau. Es steht ja hier, das ist wieder so im Akiba Pass Festival, dass immer danach geräumt wird.
Also, aber nicht unterschiedliche Kinos.
Für Deutsch und OMU sind unterschiedliche Kinos.
Ich finde es nicht so geil.
Wieso das denn?
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es die Organisation nicht so geil. Aber ich werde mich überraschen lassen, vielleicht funktioniert es ja super. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht ist es ja so.
Ja, Mann.
Gut, das wird auch auf jeden Fall auf uns zukommen. Wir werden dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Woche danach oder so, je nachdem wie der Podcast-Plan dann aussieht, werden wir dann wahrscheinlich über alle 3 Filme reden, oder?
Wieso nochmal über alle 3?
Wir haben bisher, glaube ich, nur über den zweiten geredet.
Wieso? Wir hatten noch auf beim allerersten, oder?
Beim ersten Akiba Pass Festival haben wir über den
zweiten Teil von der Trilogie geredet. Das ist schon. Ja, ich komme immer jetzt durcheinander mit welchem Jahr sind wir und was.
2020, Julian, willkommen.
Ja, mal gucken, schauen wir einfach mal. Vielleicht ist bis dahin auch noch vieles anderes.
Ja.
Gut, jetzt zu dem, was wir ja letztes Mal gesagt haben, dass wir bis dahin vielleicht schon unaktuell sind, was wir auch zu dem Zeitpunkt dann auch schon waren.
Ja, leider.
Denn wir haben ja gesagt, dass möglicherweise die Anime Japan ja gecancelt wird, was sie jetzt auch wurde. Denn der Coronavirus geht gut voran. Schön exponentiell breitet er sich aus.
Ja, und wie es wir halt tun.
Ja, und wir haben ja schon gesagt, Anime Japan ist so ein bisschen die E3, die auch abgesagt wurde. Und jetzt müssen wir mal schauen,
weil Gamescom hat gestern angefangen, Tickets zu verkaufen. Ja.
Und da müssen wir jetzt schauen, weil ich glaube, es wäre jetzt im 20. rum, wie jetzt die ganzen Mediensachen sind, dass jetzt, ob jetzt alles digital kommt, ob sie vielleicht sogar noch irgendwie länger Zeit lassen, anstatt dass sie alles am Ende März, vielleicht machen sie auch dann erst im April oder so.
Ja,
warum nicht? Auf jeden Fall fällt das aus, dann mehrere Sachen wurden an sich schon von dieser Season verschoben. Dann wurden auch schon ein, zwei Sachen in die nächste Season verschoben, also von der nächsten Season in die übernächste. Und da ist ein Ding dabei, ist natürlich jetzt schon das Große und tut mir sogar auch ein bisschen weh, muss ich sagen. Aber wenn ich weiß, dass es verschoben wurde, damit halt Animationsqualität nicht drunter leiden muss, dann ist es gut.
Man muss halt sagen, es ist nicht so, nicht nur so, dass so Sachen nicht drunter leiden, sondern teilweise ist es ja tatsächlich so, dass sie einfach nicht genug Leute da haben, weil so viele Leute unter Quarantäne gestellt wurden, um überhaupt gescheit arbeiten zu können.
Ja, das heißt, was meine ich halt immer? Das heißt, würde ja drunter leiden, weil sie dann einfach schnell alles raus.
Natürlich.
Ja, und zwar das große
Opfer davon. Ich wollte halt damit sagen, dass nicht nur das Produkt schlechter wird, sondern dass es teilweise auch gar nicht möglich wird, das zu produzieren, was man produzieren möchte.
Auf jeden Fall das große Opfer, was erhalten muss, ist jetzt erst einmal bis jetzt, wir wissen immer noch nicht, was in den nächsten Tagen auch passieren wird, ReZero wurde verschoben von der Spring Season zur Summer Season.
Ja.
Jetzt, ich muss sagen, weil wir mehr drauf eingehen, ich habe jetzt eigentlich gerade im Moment eigentlich echt Lust gehabt dann auf die Season, also speziell ReZero, weil ich auch zumindest, ich hatte ja die erste Season gut, auch in Erinnerung, es gab halt so ein paar Längen, aber ich glaube speziell auch durch den Teaser, was man gesehen hat, dass das, was jetzt im nächsten Arc kommt, mir echt gut gefallen würde. Aber jetzt muss ich halt dann nochmal die 3 Monate warten. Ist ja eigentlich, die Spring Season sollte jetzt ja als diese mega Blockbuster Season mit Kaguya Season 2, dem Origairo Season 3, wo auch schon zumindest mal die Gerüchte waren, ob es vielleicht verschoben wird, aber da ist nichts bis jetzt angekündigt worden. Ob jetzt SAO vielleicht nochmal verschoben wird, weil das wurde ja schon verschoben.
Kannst du jetzt bitte endlich sagen, dass es um ReZero geht?
Habe ich doch gesagt eben.
Ach so, okay.
Das große Opfer davon war ReZero.
Ich dachte gerade, okay, ich dachte, du spannst die Leute gerade total auf die Folter und absichtlich und alles. Okay, gut, ich nehme alles zurück.
Ja, weil musst du mir halt mal zuhören, Lukas.
Ja, soll ich vielleicht echt machen.
Ist jetzt okay, wenn jetzt dieser eine große Blockbuster mal nach hinten verschoben wird, wenn wir noch andere haben, aber mal gucken.
Gut, ich muss sagen, als die Nachricht kam, war es mir so ziemlich komplett egal. Jetzt, wo wir allerdings Memory Snow, also die OVA, geguckt haben, über die wir gleich auch nochmal reden.
Genau.
Jetzt tut es auf einmal schon ein bisschen weh. Genau, richtig,
weil da hat man wieder Bock gehabt. Ja. Also, ach nee, wieso, Mann. Oh.
Beziehungsweise für mich war es dann so, da ich das erst nach der Ankündigung geschaut habe, war so, okay, ich muss halt noch 3 Monate warten. Ich habe mich halt noch nicht gefreut, dass es, nächsten Monat geht's weiter und dann wird's verschoben, sondern ich wusste halt, es dauert halt jetzt noch mal ein bisschen. Deswegen habe ich da mehr Geduld. Und ich muss auch, wie du schon gesagt hast, sagen, Hauptsache gutes Produkt.
Richtig, genau.
Hauptsache den Leuten geht's gut, die das machen. Und dann passt es auch, dass man ein bisschen länger wartet.
Ja, wir haben ja schon 4 Jahre gewartet, darum ist schon okay. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal über, weil das hatten wir auch gesagt, dass es hoffentlich nicht veraltet ist. Und es ist natürlich veraltet, denn wir haben auch die letzte Folge gesagt, dass X-Memory Snow im Moment ja nicht auf Crunchyroll ist und man nicht weiß, wie es in Director's Cut ist. Und natürlich ein paar Tage später kam es jetzt auf Crunchyroll danach. Gut,
ja.
Und wir haben uns halt einfach gesagt, gut, dann können wir das jetzt auch mal angucken, ne? Eine Stunde OVA, ReZero.
Ich muss sagen, die ist wirklich sehr schön. Es hat wirklich Es war nicht das, was ich erwartet hatte.
Ja, war halt so ein bisschen Comedy-Fanservice, OVA.
Es war halt sehr Slice of Life-ig,
ja,
was ganz angenehm war. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, ich setze mich da jetzt hin und krieg wieder so Spannung und leichten Horror wie in den, wie in ReZero halt.
Ja, hat man am Schluss ein bisschen gehabt, aber...
Ja, es ging. Ich mochte auch, dass die Musik nochmal, also dass jetzt nochmal ein neues Musikstück dazu kam, was gut eingesetzt wurde. Aber ich glaube, wir sollten eher am Anfang anfangen, bevor wir da so komplett durcheinander reden.
Ja, also und es zwar, spielt ja ungefähr zwischen... Ach, fuck, jetzt muss man ja auch wieder gucken. Es spielt theoretisch nach dem Director's Cut nach Episode 6. Das heißt, irgendwann nach Episode 12, nach dem... Ist es eine Burg? Ist ein Schloss? Nach dem Schloss-Arc, sag ich mal.
Nach dem, wo die Königsanwärter vorgestellt werden, oder?
Weiß ich nicht, wann es dann, ob das danach oder davor. Ich hätte irgendwann gesagt, auf jeden Fall, wo sie beim Schloss sind. Und dann, wenn das da alles abgeschlossen ist. Genau, und wir haben ja schon gesagt, größtenteils Slice of Life. Also ist jetzt nicht wirklich irgendwas vorangetrieben worden an Story.
Ja.
Also es gab aber halt so vielleicht die ein oder andere Andeutung, die wir vielleicht auch nicht verstanden haben als Nicht-Light-Novel-Leser oder so.
Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich bin relativ gut mitgekommen, obwohl es ja jetzt schon einiges an Zeit her ist, dass ich ReZero geschaut habe.
Ja.
Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendeine Anspielung oder so nicht groß verstanden habe. Zumal auch ein paar sehr kurze Flashbacks zwischendrin mal waren.
Genau. Und sonst kann man, glaube ich, echt nicht so viel sagen. Für mich persönlich muss ich sagen, Emilia finde ich ja einfach besser als Ram. Das war schon in der ersten Staffel ja von allem immer. Und da ist zumindest jetzt dieses Mal auch, also als Rem, und dann, ich glaube, ich habe ich eben Ram oder Rem gesagt.
Du hast Ram gesagt, ich okay wollte dich nicht drauf ansprechen, aber ja, okay.
Und zumindest dann ist es halt, weil es jetzt so eine Slice of Life Folge ist, was ja dann auch später in der zweiten Hälfte von ReZero ist, dass zumindest für Comedy-mäßig immer dieser Gag mit Rem ist da zumindest sehr hart überspielt, dass sie die ganze ja Zeit so hart, so wie bei Isekai Quartett mit ja hier Subaru Subaru. Und das fand ich dann, meh. Dafür hatten wir aber viel Ram. Mhm. Und das hat auf jeden Fall gut geklappt, weil sie war auf jeden Fall, sag ich mal so,
meistens das Highlight in der Serie.
Ja. Genau, und zumindest jetzt hier in der OVA so ein bisschen immer sehr gut mit ihren Sprüchen.
Ich muss auch sagen, es gibt einige Charaktere, wie zum Beispiel Beatrice und Roswell, mit denen konnte ich in der Original, also in der ursprünglichen Serie, nicht so viel anfangen.
Ja.
Aber jetzt hier, wo die eine substanzielle Menge Screentime hatten, muss ich sagen, die sind doch durchaus sympathisch. Und das hatte ich nicht so erwartet, dass mich der ReZero-Cast nochmal abholt und nochmal zeigt, hey, guck mal, wir sind doch eigentlich alle super drauf. Ja, ich hatte halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, in der richtigen Serie ist halt, kriegt man halt von Roswell kaum was mit, außer dass der halt super mächtig ist und dass ihm das Haus gehört und so. Von Beatrice auch wenig, außer dass sie halt Subaru nicht mag. Selbe mit Ram.
Ja, ich glaube, zumindest ein bisschen was von Beatrice hat man natürlich noch
mitbekommen. Ja, natürlich, ne, ja, natürlich so bekommt man ein bisschen was von den Charakteren mit. Aber jetzt nicht so in dem Maß eine Stunde Yuki Matsuri.
Ja, zumindest aber, wie gesagt, Ram fand ich dann auf jeden Fall super. Ich fand dann auch so manche Gags, die halt gut waren, wie zum Beispiel das Englisch am Anfang, ist halt ganz nice. Ja, ja, ist man schon gut eingeführt worden, ja, wie, um was es dann so in der OVA geht. Für mich war das Highlight speziell die Comedy zwischen Remram und Roswell bei der Bewertung der Statue.
Mhm.
Das war auf ja jeden Fall das ganze Highlight davon.
Das ist fantastisch.
Und sonst gab es halt so kleine Referenzen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Kopf fällt ab oder dann zum Beispiel irgendwie eine Mecca oder sowas, ist halt ganz lustig.
Ja. Was ich so gut fand, dass ich es dir sogar nochmal geschrieben habe, wie gut ich das fand, ist direkt, ich glaube, 10 Minuten in der einstündigen OVA, wo man halt einfach schön eine Szene aus Konosuba nochmal sieht.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen.
Muss ich auch laut auflachen, ehrlich gesehen.
Fand ich super. Ja.
Dann, also, was ich noch kurz erwähnen will, was vielleicht man nicht unbedingt weiß, wenn die OVA guckt. Es gibt theoretisch, weil das Ende ist ja ein bisschen offen. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt passieren wird oder nicht, dass sie jetzt endlich auf ihr Date gehen oder so.
Ja.
Auf jeden Fall kann man sagen, sie gehen auf ihr Date, und zwar kann man schön die Szene angucken, wenn du nach Japan gehst und schön Pachinko-Automaten benutzt. Da ist nämlich noch ein schöner Epilog zu dieser mehr oder weniger
OVA. Oh Gott.
Wo sie dann schön auf ihr Date gehen und dann zusammen auch im Blumenmeer sind.
Nein. Also im Großen und Ganzen ist es eine schöne Slice of Life OVA, wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt und euch was, ja, Süßes mit so einem kleinen bisschen Spannung und netten Charakteren, mit denen ihr hoffentlich schon vertraut seid, weil ihr alle ReZero gesehen habt. Ja, dann ist das auf jeden Fall was, was man empfehlen kann. Wenn man ReZero nicht gesehen hat und das nicht mag, dann natürlich nicht.
Ja.
Aber ansonsten,
weil ich mich jetzt fragen werde, ist, ob die zweite OVA, die ja ein bisschen storyrelevanter ist, da gab es ja auch eine Referenz in dieser OVA. Es geht ja darum dann, wie das Leben war mit Emilia und Puck vorher.
Ja,
das
fand ich auch interessant.
Genau.
Die haben ja scheinbar vorher im Wald gelebt.
Genau, das wird in der zweiten OVA aufgearbeitet. Da kommt die Blu-ray, die japanische, im April. Das wäre halt kurz vor dann der zweiten Staffel gewesen. Ob dann wieder, weil Crunchyroll wahrscheinlich dann ein bisschen warten muss oder sowas, bis sie die bekommen. Müssen wir mal schauen, oder ob sie die bekommen. Ich hoffe einfach mal, weil das ist zumindest ein bisschen storyrelevanter.
Es wäre halt super, wenn ReZero komplett auf Crunchyroll wäre und nicht auf mehrere Streaming-Services.
Oder Pachinko-Automaten. Ja, Mann.
Ja, hast du noch was hinzuzufügen?
Nö, das war es eigentlich. Das war halt eine schöne OVA, die abgeschlossen ist.
Dann haben wir jetzt im Prinzip noch ein Thema, auf was wir uns schon ein bisschen länger gefreut haben.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob du dich gefreut hast. Ich habe mich gefreut. Wir wollten es, glaube ich, auch damals nicht im Kino gucken, weil es auf Deutsch nur war.
Ja, also es lief vor, ich glaube, vor einem Monat war jetzt, wo es dann im deutschen Kino gelaufen ist. Und wir hatten uns dann schon einmal aufgeregt, als dann nämlich zumindest in allen anderen Regionen außer Deutschland auf Crunchyroll lief. Und zwar geht's um Tanya the Evil, The Movie. Wir hatten ja schon mal die Serie besprochen, weil die hatte ich ja irgendwann letztes Jahr, als wir ja schon unseren Podcast hatten, aufgeholt.
Genau, und es war ein bisschen, ich hatte es damals in der Season geschaut und konnte mich nicht mehr so unbedingt so gut dran erinnern.
Tja.
Aber The Movie ist ja jetzt ein Sequel-Movie und ist wirklich gut.
Ja.
Ist wirklich gut, um das mal vorwegzunehmen.
Ich habe ja zumindest zur Serie gesagt, dass es so auf jeden Fall eine der guten Isekai ist, die man sich gut angucken kann. Ist jetzt auf nicht irgendwie krass überragend oder sowas, aber macht einfach Spaß. Also davon könnte ich mir schon auch viel, viel mehr so angucken, würde ich halt so sagen. Und ja, dann kam jetzt halt der Film raus und der war auch ganz gut. Ist jetzt halt so das, was in der Serie meistens auch so vorkam, sage ich mal. Kam da auch so ein bisschen, dann halt aber natürlich verkürzt auf ein Szenario so ein bisschen.
Ich fand, man hat sich von der Cinematografie nochmal ein Stück verbessert und auch teilweise wirklich interessante Shots gemacht, außerhalb der Action-Szenen. Die Action-Szenen waren ja sowieso immer relativ interessant anzusehen, weil es eben um diesen Luftkampf geht hauptsächlich zwischen Magiern. Im Ersten Weltkrieg.
Yeah.
Ja,
Erster, Zweiter.
Das Setting ist so ein bisschen.
Ja.
Ja. Stimmt, das ist so eine Mischung aus beiden, ne?
Richtig.
Ja, gut. In der Serie halt nur der große Krieg. Deswegen ist irgendwie die Verbindung zum Ersten Weltkrieg noch mal ein bisschen stärker, so von meinem Kopf her. ja, im Prinzip müssen wir noch mal kurz auf den Plot eingehen.
Also kann man theoretisch machen, weil wir haben ja schon gesagt, das ist ein Isekai, und zwar wird halt ein Bürokaufmann oder Salaryman, wie man es dann in Japan nennt, stirbt, weil er mehr oder weniger...
Ja, er hat jemanden gefeuert und der war sauer, ne?
Ja, hat ihn dann runtergestoßen, dann kommt halt Gott, beziehungsweise Being X, und sagt dann so, hey, Du glaubst ja eigentlich nicht so gerade an Gott. Was soll denn das?
Und der sagt, ja, da hast du verdammt recht. Und das, dass ich hier gerade draufgehe und du trotzdem mit mir sprichst, ändert nichts daran.
Richtig. Und dann sagt er so, okay, dann versuche ich dir jetzt so ein scheiß Leben zu machen, dass du an Gott glauben willst oder tust oder was auch immer. Und er wird dann wiederbelebt als kleines Mädchen in halt einer anderen Welt, die so ein bisschen erster, zweiter Weltkrieg Deutschland-Mischung ist.
Und als Waisenmädchen ist das natürlich nicht angenehm, aber er bzw. jetzt sie schafft es dann, sich mit ihrer mit ihrem magischen und strategischen Talent ins im Militär hochzuarbeiten, möchte aber eigentlich dann die Front so schnell wie möglich verlassen und im Hintergrund arbeitet.
Ja, und Being X sagt halt die ganze Zeit oder macht ihr halt das Leben schwer. Kriegt man manchmal mit, das fand ich zum Beispiel, kann ich jetzt schon sagen, ein bisschen komisch, dass sie kein einziges Mal Being X gezeigt haben in jetzt im Film.
Das fand ich nicht so komisch.
Ja, ich weiß nicht.
In der Serie kommt er ja jetzt auch nicht jede Folge vor, sondern so sporadisch mal in Folge 2, ja, mal in Folge 6 und dann mal in Folge 12.
Fand ich schon ein bisschen schade, gerade weil er anscheinend gibt es auch in der Vorlage Gespräche, mehrere.
Ja.
In diesem ganzen Arc
darum. Ja, okay.
Genau, und es hat halt geendet, dass sie am Ende der ersten Staffel irgendwann verlegt wurde in afrikanische...
Südkontinent hieß es in der Serie.
Nordafrika also, irgendwie da so. Genau, und das ist so der ganze Ausgang so ein bisschen.
Und das ist so der Startpunkt von dem Film. Genau. Ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt spoilen, wenn wir über den Film reden, weil es ist natürlich ein Sequel-Film. Sollen wir nochmal spezifisch jetzt zwei Spoiler-Teile machen für die Leute, die Tanja noch gucken wollen? Okay, gut.
Der Weg ist die Reise.
Also würde ich behaupten, das ist die letzte Chance, wenn ihr wirklich ungespoilert
so viel ungespoilert passiert wirklich nicht, Leute.
Ja, es ist nicht unbedingt was, wo man spoilen kann, da hast du recht.
Genau.
So, in dem Film an sich starten wir schon mit einer relativ guten Action-Szene erstmal auf diesem Südkontinent, was ich relativ gut gemacht fand. Also direkt, dass man direkt mit Action reingeht.
Ja. Ich fand ein bisschen schade, dass halt dieser Südkontinent einfach schnell abgearbeitet wurde. Es war einfach so. Weil sie hat geendet, dass sie da ist am Ende der letzten Staffel und dann ist jetzt einfach schon in 10 Minuten vorbei, noch nicht mal 10 Minuten.
Ich fand es eigentlich relativ gut gemacht, tatsächlich, weil man da in relativ wenig Zeit sowohl die Prämisse dieses Kriegs nochmal aufgegriffen hat, einen so ein bisschen in die Atmosphäre wiedergezogen hat und zeitgleich gezeigt hat, dass Tanja absolut skrupellos, aber auch strategisch genial so Konflikte schnell lösen kann.
Ja, jetzt haben wir aber dann halt weniger Material, Lukas. Da wäre halt geiler gewesen,
das stimmt durchaus,
als OVA mal ein bisschen was kommen wäre und dann der Film.
Das stimmt durchaus, aber für den Film an sich war das, glaube ich, ziemlich optimal.
Der war genau 118 Minuten, ne?
Oder? Der war 98 Minuten. Ne?
98, okay.
Ich wusste, eine Stunde 38 Minuten.
Guck, da hätte man es doch noch reinbringen können, Lukas.
Ja, ich weiß nicht.
Da war genug Zeit.
Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie ein 80-Minuten-Film gewesen. Es hat schon...
Lukas, man hat zwei Stunden eigentlich für ein gutes Kinoerlebnis Zeit. Das kann man dann auch nutzen. Man hätte noch 20 Minuten nehmen können.
Man hätte noch 20 Minuten machen können.
Ja.
Aber es... Meiner Meinung nach wäre es nicht nötig gewesen, zumal das Pacing auch eine ordentliche Geschwindigkeit hat.
Ja, also zumindest also dann, wie es dann vom einen Setting ins andere geht, das war eine gute Überleitung, sage ich mal so. Das wäre echt gut. Das hat mir auch gut gefallen. Da habe ich auch ein bisschen verzogen dann. Also
obwohl ich es da ein bisschen interessant fand. Man hat einen interessanten Cut gemacht, damit man so einen visuellen Witz einfach machen kann. Und dann hat man nochmal gesagt, so vor 10 Stunden ist das passiert.
Da wollte der Director des Storyboarders unbedingt reinbringen. Ja, das machen wir so, aber das passt nicht so. Nein, das machen wir so. Das
und
muss
wenn wir
einen
Recap
sein.
Machen müssen. Ja, im Endeffekt, das war irgendwie ganz cool. Ansonsten ziemlich Standardkost für wie man es aus der Serie kennt, bis dann die Antagonistin eingeführt wird.
Ja, also eingeführt, die wurde ja schon eingeführt.
Ja, eingeführt wurde sie schon, aber noch nicht so etabliert als Antagonistin, wie es jetzt in dem Film passiert ist. Und ich glaube, das war auch so der große Zweck von dem Film, sie da zu etablieren. Und ich finde es erstmal fantastisch, dass sie Mary Sue heißt.
Mhm.
Weil Tanya natürlich als das Böse, als die Schattengestalt dieser Zeit. Und dann hat man eine Mary Sue, die gegen sie kämpft. Also buchstäblich, sie heißt Mary Sue, sie ist eine Mary Sue. Und also tollpatschig und trotzdem mächtig und so. Das fand ich sehr nett, finde ich gut. Das ist wahrscheinlich eher dem Manga zu verdanken statt dem Film, aber trotzdem.
Ja, für mich muss ich sagen, der Film hat sich schon deswegen gelohnt, um einfach nur die ganze Zeit Aoi Yuki, also die Sprecherin von Tanya, Kommi sagen zu hören. Die verdammten Kommis. Kommi. Ist auch so geil, wie sie es aussprechen, immer dieses lange sogenannte I. Kommi. Ja, dafür hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und gut, man muss halt auch sagen, für mich persönlich auch noch so, dadurch, dass wir jetzt Isekai-Quartett hatten, fand ich auch nochmal ihr Squad auch nochmal ein bisschen cooler.
Ja, ihr Squad hat man ja in der ursprünglichen Serie kaum gesehen, beziehungsweise ja, nicht, mäßig, nicht so wirklich als Personen wahrgenommen, wenn das Sinn macht.
Also für mich hat es noch einfach, ich glaube, es war schon auf dem gleichen Niveau wie jetzt mal hier jetzt im Neuen, aber dadurch, dass ich Isekai-Quartett dann gesehen habe, habe ich jetzt irgendwie nochmal ein bisschen mehr Bezug zu den Leuten, ich weiß nicht
wieso. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Der Film arbeitet auch viel mit Bildsprache, was sehr cool immer umgesetzt war, von dem, was ich gesehen habe. Und diese Technologie, diese Kriegsmaschinerie aus Ersten und Zweiten Weltkrieg, die da benutzt wird, ist auch sehr beeindruckend umgesetzt worden. Und was ich am besten fand, war dann die letzte Konfrontation und die Bildsprache dort. Dazu sage ich jetzt mal noch nichts, weil das ist dann vielleicht doch ein bisschen spoilermäßig und ich will diesen Moment den Leuten nicht unbedingt kaputt machen. wenn ihr es seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Und ja, ich denke mal, du fandest es auch ganz nett.
Ja, ich fand halt so ein bisschen den Ausgang der Konfrontation so, welches
ja,
vielleicht nochmal besser machen
da können. Da hast du natürlich recht. Ich meine, also die Konfrontation an sich war aber gut, oder? Ja.
Ja.
Ja, ja. Bis hin zu dem, wo dann der Amerikaner reinspringt. Ja, gut. Ja, willst du noch was zu dem Film sagen?
Ja, ich muss auch zumindest sagen, dass teilweise wirklich die Action-Szenen waren, hätten besser sein können. Zumindest einmal, wir haben natürlich Armee-Szenen, das heißt, es kam halt CGI zum Einsatz, war
ja, dann, das fand war, ich okay. Ja, das war okay.
Aber zum Beispiel, es gab ja dann, sag ich mal, was wir gesagt haben, am Schluss die Konfrontation mit denen in den Häuserschluchten und so weiter.
Also da war's man. Ich meine, bei der Konfrontation tatsächlich nicht das in den Häuserschluchten, das auch, aber eher was danach kommt. Das was
ja, das war das, das weiß ich, was du gemeint
hast. Das in den Häuserschluchten. Da ist mir zwischendrin auch aufgefallen, da hatten sie zwischendrin
ein paar mehr In-Betweens.
Ja, genau.
So, weil das hat
es gibt eine Stelle, da habe ich wirklich gedacht, okay, hängt gerade mein Stream? Nee, ja. Aber die hatten halt das einfach dann irgendwie...
Das ist ein bisschen unsauberer. Ist man zum Beispiel sowas, weil natürlich, man muss sich daran erinnern, ich weiß nicht, du bist ja noch nicht so weit, bei Attack on Titan Season 3 gibt es nämlich auch so, sag ich mal, die halt das Vorzeigebeispiel, als wirklich das Vorzeigebeispiel für Action-Szenen in Anime ist. Natürlich kann man es schlecht vergleichen, aber das hat halt daran erinnert. Und es war halt manchmal schon ein bisschen so, okay, ist jetzt ein bisschen schwierig manchmal das zu verfolgen, deswegen.
Ja, zwischendrin sind die halt auch auf 4 Frames oder so pro Sekunde runtergegangen. Ja.
Und ich muss immer noch sagen, ich war auch ganz froh, aber dass bei der letzten Konfrontation zumindest dann Mary Sue nicht diese dummen Besendinger hat, sondern wirklich dann die Gleiter.
Ja.
Weil natürlich Tanya, wie heißt denn bei uns dann eigentlich? Ich weiß nicht.
Was?
Wie denn der deutsche Name ist vom Empire, ist es, glaube ich, im Englischen dann, oder? Ich weiß nicht.
Ach so, ja, das Kaiserreich, Imperium.
Ich weiß nicht, wie es dann bei uns ist. Ich sag mal Imperium. Aber wie man das Imperium hat ja diese cooleren Sachen auch mit diesen Einfußteilen und dann diesen vorderen Backpack.
Ja, das ist aber auch okay.
Und aber dann gibt es ja einmal die geilen Skier haben, die finde ich cool.
Ja.
Aber dann die anderen haben diese komischen Besen. Und es sieht einfach so richtig scheiße aus. Ja,
das stimmt, da hast du recht.
Gott, da dachte ich auch so, oh Leute.
Ja. Bevor ich jetzt zu meinem Fazit nochmal gehe, oder willst du noch was sagen? würde ich nämlich noch eine Sache sagen.
Okay.
Mhm. Ich war irgendwie der Meinung, dass die diese Magieeinheiten so ein bisschen die Flugzeuge aus dieser Parallelwelt sind.
Es gibt Flugzeuge, Lukas.
Ich fand es da ein bisschen komisch, als dann auf einmal Flugzeuge aufgetaucht sind. Hä, Moment, Flugzeuge?
Du musst die auch runterschießen.
Okay.
Das kann ja anscheinend auch jeder Magie, das heißt,
natürlich ja, auch Flugzeuge, ja, klar. Lukas. Nee, aber ich war halt irgendwie der Auffassung, okay, diese Magie Staffeln sind deutlich effizienter als Flugzeuge, sind im Luftkampf durch ihre durch die Möglichkeit, stationär irgendwo Ziel zu nehmen, auch Kampfflugzeugen gerade aus der Zeit total überlegen. Also hätte es für mich total Sinn gemacht, dass es keine Kriegsflugzeuge in der Zeit gibt oder in dieser Parallelwelt gibt. Und als dann Flugzeuge aufgetaucht sind, ich glaube, die gab es auch in der Serie so nicht, habe ich halt erstmal so, gibt scheinbar doch Flugzeuge. Ja, naja, okay. Das war noch so eine Sache und...
Ja, ich hätte noch kurz gesagt, dass ich zumindest den einen Antagonisten jetzt auch nicht so
super fand. Ach, den Geheimdienst.
Ja, der ist so, okay, der ist jetzt irgendwie voll...
Das fand ich auch ein bisschen seltsam.
Mischung aus Pädophil und halt so geil und dann das Ganze.
Ich meine, es macht auf der einen Seite irgendwie total Sinn von der Story her, dass irgendwann mal ein Pädophiler es auf sie, auf ihn, auf Tanja abgesehen hat. Aber es war schon irgendwie komisch. Es
war schon auch recht unnötig einfach. Da hätte man auch so ein bisschen rausschneiden können, hätte ich besser gefunden. Gerade weil auch die, sag ich mal, Russen schon als sehr dumm dargestellt wurden. Also wirklich richtig militärisch dumm.
Ja.
Ja.
Naja, im Endeffekt haben sie das richtig aus den falschen Gründen gemacht, weswegen der Film dann doch sehr spannend war und ja.
Schauen wir mal, ob es jetzt dann das nächste Mal weitergeht. So wie ich auch verstanden habe, wurde ein bisschen was zusammengeschnitten aus späteren Sachen, dann früher gerade die ganzen Mary Sue-Konfrontationssachen und so weiter. Da kam eigentlich immer wann anders oder auch ein bisschen woanders zuerst und so. Darum mal schauen, wie es dann mit der... die Frage ist halt deswegen, wie es dann mit der nächsten Staffel, falls hoffentlich eine kommt, machen.
Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock, weiter Saga of Tanya the Evil zu gucken, also entsprechend eine weitere Staffel. Also so ein bisschen ähnlich wie bei ReZero, dass der Film bzw. die OVA mir nochmal richtig Bock gemacht haben, das weiter zu verfolgen. Was auch ganz gut ist, glaube ich, weil die beiden Serien haben alle beide schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und zumindest wenn man mal so von den anderen Sachen aus Isekai Quartett ausgeht, sollte ja bei Tanja auch demnächst vielleicht irgendwas nochmal kommen.
Ja.
Würde mich auf jeden Fall freuen.
Der Film war ja letztes Jahr im Juli irgendwann in
Japan. Also ich gehe auf jeden Fall auch davon aus, dass die das weiterverfolgen. Sonst, ich weiß nicht.
Das könnte ja auch zu Kadokawa, die haben ja gesagt, sie wollen einen Isekai pro Season haben, darum müssen die ja vielleicht irgendwann noch mal die alten wieder rausholen.
Ja, ey, aber ich freue mich, wenn es nochmal kommt. So, hattest du dein Fazit zum Film schon?
Ja, also ist ein guter Film. Oder ist ein guter Siegelfilm. Ich habe ja eigentlich mein Fazit am Anfang gezogen, da wollte ich nicht nochmal sagen.
Stimmt, okay. Wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich gerade die Folge so abschließen.
Genau.
Und würde mich verabschieden. Ich war der Lukas oder der Tetz. Wie immer findet ihr mich unter MyAnimeList und Twitter als der Tetz. Und ja. Ciao.
Ich war Julian. Mich findet man unter Lukul, LUKEOHL, auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir noch mal zum letzten Abschnitt. Und zwar die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenziert in Deutschland sind Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Monogatari außer Bark und Kisu Monogatari, Natsume Book of Friends, Pingu in the City, Land of the Lustrous, SSSS Gridman, Karanyu Kyokai, Mirai Fukuin, Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Hibiko Euphonium Movie, Promare und dieses Mal nicht mehr dabei, Kanata no Astra bzw. Astra Lost in Space, weil es jetzt lizenziert wurde.